Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues mit Pater Isaac von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle und mit mir Linda. Wir haben heute ein brisantes Thema, Sterbehilfe, aber am Anfang wollen wir gerne mit euch beten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Allmächtiger Gott, ich bitte dich jetzt für uns alle um eine gute Todesstunde. Das ist ein ganz klassisches Gebet, auch im Grüße zur Jesu Maria beten wir dich, allmächtiger Gott. Täglich um eine gute Sterbestunde. Und wir bitten dich, dass wir uns auch vorbereiten können auf den Tod, nicht ganz unvorbereitet sterben. Und wenn wir plötzlich sterben, dann gut vorbereitet. Ich bitte dich, Herr, dass du vielleicht auch uns neu die Ernsthaftigkeit unseres Lebens vor Augen führst, auch, dass es im Leben wirklich um die Ewigkeit geht, um die Ewigkeit bei dir. Und dass wir aus dieser Zeit heraus in die Ewigkeit kommen, deine Liebe, die uns dann in Ewigkeit umfängt, Herr. Bitte lass uns damit nicht leichtsinnig umgehen, sondern in einer Tiefe. Darum bitte ich dich, allmächtiger Gott, im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Ich will mal Sterbebegleitung sagen, aber das ist ja eigentlich das, was man braucht. Also wir brauchen keine Sterbehilfe, sondern wir brauchen Sterbebegleitung und palliative Begleitung, also Schmerzlinderung und so. Aber vielleicht klären wir erstmal die Begriffe. Also was es heißt Sterbehilfe? Es gibt ja verschiedene Formen.
Also für mich ist es gibt Sterbehilfe, es gibt ärztlich assistiertes Suizid, dann gibt es Suizid, ja, und dann gibt es Tötung.
Ja.
Also Sterbehilfe ist meines Erachtens einfach ein Euphemismus, eine schöne Darstellung dessen, was es eigentlich ist. Es ist Tötung.
Ja.
Genau, weil wenn du Arzt bist und jemandem ein Medikament verreichst oder ihn erschießt oder was auch immer,
ist es das Gleiche eigentlich.
Es ist Tötung.
Genau.
Es ist Tötung. Es ist dann vielleicht nicht Mord, weil keine niederen Beweggründe und so weiter, keine Hintertücke oder was auch immer, aber es ist eine Tötung. Und eine Suizid ist meines Erachtens Selbstmord. Also genau. Man bringt sich selbst um. Und deswegen ist ärztlich assistierter Suizid ist meines Erachtens auch falsch, weil der Arzt die Verantwortung trägt und dann eben auch gegen seinen eigentlichen Amtseid Leben wegnimmt und nicht Leben versucht zu erhalten. Und das ist der erste Punkt. Also es ist eigentlich Tötung. Man sollte diese Begriffe nicht benutzen.
Na, du hast
ärztlich assistierter Suizid,
genau, das ist mein Sachenbums. Diese drei Sachen, also entweder du bringst dich richtig selbst um, ob mit irgendeinem Mittel oder Knarre am Kopf, ist ja egal.
Alle, die damit Issues haben, bitte meldet euch bei der Seelsorge-Hotline oder Nummer gegen Kummer oder, nee, jetzt ernsthaft, weil das ist echt, glaube ich, für manche kann das schon auch eine Triggerwarnung sein. Ich bin kein Freund dieser Triggerwarnungen, aber in dem Bereich sollte man es vielleicht schon mal sagen, wenn ihr damit Probleme habt, bitte meldet euch bei jemandem, Telefon, Seelsorge oder was auch immer, ja, das ist wirklich wichtig.
Ja, also die drei Punkte, entweder du bringst dich wirklich selbst um, ohne das mit einem Arzt zu besprechen, du besprichst es mit einem Arzt und der sagt, okay, ja, du darfst dich umbringen, ich gebe dir hier das Rezept, geh zur Apotheke, hol dir das und bring dich damit um.
Das geht nicht.
Doch, in Holland.
Aber das muss trotzdem, glaube ich, begleitet sein.
Du kriegst einfach nur ein Rezept, gehst zur Apotheke und dann.
Aber wo nimmst du das dann ein?
Bei dir zu Hause, daheim? Ja. Also Holland ist da richtig krass. Ja, oder Niederlande.
Auch mit Kindern oder so.
Genau, Niederlande ist da echt ziemlich gruselig. Oder du hast halt diese begleitete Suizidgeschichte, die einfach ist, der Arzt stellt dir dieses Mittel zur Verfügung, aber du musst die Klemme selbst aufmachen. Also leg dir eine Flexüle, wo dann das Gift reinkommt und du musst aber diese Klemme selbst öffnen. Das ist dieses assistierte Suizid, ist am Ende ja auch eine Selbsttötung. Wenn du nicht mehr in der Lage bist, weil du körperlich so eingeschränkt bist, dir dieses Mittel irgendwie da selbst zu verabreichen, brauchst du eine Assistenz dazu, aber am Ende ist es auch nichts anderes als eine Tötung. Ja. Aber was ja dazu führt, ist ja die Frage. Also wie kommen Menschen darauf, ihr Leben beenden zu wollen? Also was führt dazu? Oft ist es ja so, gerade wenn man irgendwie psychische Erkrankungen hat, irgendwelche Depressionen oder ja auch vielleicht schizophren ist, irgendwie die Stimmen, die dir sagen, du sollst dich jetzt irgendwie aus dem Leben nehmen oder halt so psychische Krankheiten, die eine Form da spielt. Leider ist es mittlerweile in den Niederlanden sogar so, dass selbst mit einer psychischen Krankheit du dieses Rezept dir holen kannst. Also selbst dann ist es erlaubt, sich selbst umzubringen.
Mhm.
Also diesen Freitod, sagt man ja auch noch, auch so schön Begriff, so schön, ist ja der Freitod, ich wähle den Freitod. Und in Deutschland ist es ja aber alles noch nicht erlaubt. Aber in Schweiz und Niederlande und Belgien ist es halt schon ziemlich weit. Ich glaube, dass die meisten Gründe dafür tatsächlich so demografische Entwicklungen sind. Also vor allem in der Niederlande ist es wohl so, dass mittlerweile so ab einem bestimmten Alter dir sogar empfohlen wird, naja, also sie hatten jetzt die und die Krankheiten bald, sie können das halt auch beenden, so damit die Kinder noch erben. Und also es wird wohl tatsächlich so sogar formuliert, was natürlich richtig abartig ist.
Na, ich glaube, es ist halt, also das eine ist die philosophische Ebene, ne? Also das mit dem Thema, was bedeutet Freiheit, was bedeutet das Leben und so weiter. Das andere ist die ethische Ebene, ja. Also darf ein Mensch über sein Leben absolut frei entscheiden, ja. Absolut frei im Sinne von ohne Grenzziehungen, ja, das ist der christliche Standpunkt natürlich ein sehr differenzierter. Und dann sind natürlich das, was du jetzt ansprichst, auch noch diese psychologischen Implikationen, ja. Und jetzt, wenn man wenn man es jetzt einfach mal die, also die erste Punkt ist diese Grundlage, diese philosophische Grundlage oder und da muss man natürlich sagen, für uns bedeutet Freiheit als Christen immer eine Freiheit innerhalb gewisser Grenzen. Ja, also du bist nicht absolut frei über dein Leben. Du hast deine Augenfarbe nicht entschieden, ja. Du hast die Art und Weise, ich habe die Art und Weise meiner Nase, meiner Ohren, das wurde mir alles zugeteilt, mehr oder weniger. Ich habe mich
in halt mir
geschenkt, ja. Ich muss mit meinem Visage muss ich leben. Ja, muss ich jeden schönen Spiegel anschauen. Und das ist etwas, was natürlich für den Menschen sehr, sehr schwer zu ertragen ist, ja, die Gegebenheit des Lebens.
Zu akzeptieren.
Genau. Das ist auch, daher kommt meines Erachtens auch. Das ist auch vielschichtig, aber ein Element, diesen ganzen Gender-Thema und so weiter, ist ja, dieses Amoklaufen gegen diese Gegebenheiten, dass das Sachen sind, die ich nicht in meinem Einflussbereich habe. Ja. Wir sind halt nicht der Schöpfer unserer selbst. Das ist das Thema Freiheit. Ja. Dann ist das Thema natürlich der Verantwortung auch, oder was ist Leben und darf ich es mir nehmen? Und da sind wir beim ethischen Punkt. Da ist natürlich die katholische Sichtweise und die christliche Sichtweise ganz klar. Nämlich, das Leben ist dir gegeben, du bist nicht der Herr über dein eigenes Leben, der Schöpfer deines Lebens.
Ja.
Und damit bist du auch nicht berechtigt, dir das Leben zu nehmen.
Ja.
Das ist absolutes No-Go. Noch einmal, aus dem einfachen Grund, weil du es dir auch nicht gegeben hast. Du kannst quasi sagen, okay, ich nehme mir diesen Ring ab, den habe ich mir gekauft, ich stecke ihn mir an diesen Finger. Ja, das geht, weil es ist der Ring. Obwohl in dem Fall ist es natürlich auch ein Problem, weil es der Ring ist, den dein Mann dir gegeben hat. Weil jetzt, wenn wir bei einem Armband bleiben, du kannst dein Armband nehmen, kannst es dir irgendwo hinlegen und kannst dir ein neues holen, weil es ist deins. Du bist der Besitzer dieses Armbandes. Ja? Ja,
aber du bist nicht der Besitzer deines Lebens.
Genau.
Du lebst es nur. Aber genau. Geschenkt hat es dir jemand anderes.
Genau.
Genau.
Und das ist das ist der ethische Punkt. Und jetzt tun wir beim dritten Punkt, nämlich das sind diese ganzen psychologischen Implikationen. Und die sind nicht ohne, weil in der ganzen Thema Palliativmedizin und Sterbebegleitung, und das ist eigentliche Sterbehilfe, also die eigentliche Sterbehilfe, wenn man das Wort mal so nimmt, helfen zu sterben, ist nämlich Palliativmedizin und Begleitung und nicht, ich gebe dir eine Tablette, damit du dich umbringst.
Genau.
Und da muss man sagen, da gibt es natürlich psychologische Implikationen, das darf man nicht unterschätzen. Alte Leute sind eh oft so, dass sehr viele Minderwertigkeitskomplexe oder Schwierigkeiten wieder hochkommen. Ach, mögt er mich überhaupt noch? Ja, ach, ist es das überhaupt noch? Und dann kommt im Hinterkopf auch immer die Möglichkeit, ja, du kannst es ja beenden. Also was für ein psychologischer Druck.
Und dann ist es ja auch anstrengend. Also es ist nicht nur der psychologische Druck, sondern auch dieses, es ist ja alles anstrengend. Dir tut vielleicht alles weh, du leidest, du bist alleine, du bist einsam. Ja, dann sollst du mal drüber nachdenken.
Alles weh. Ich habe nicht gesagt, bevor du noch die anderen zwei Dinge.
Auf jeden Fall ist es ja oft so, dass du im Alter halt, dann sind vielleicht deine Lieben alle schon gestorben, dein Mann ist gestorben oder du bist der Mann und deine Frau ist gestorben. Und du fühlst dich einsam, du hast vielleicht auch, die Kinder wohnen weit weg, du hast einfach niemanden. Die Pflege ist so teuer, richtig teuer. Aber ist tatsächlich ja auch so. Also es ist ja ein gesellschaftliches Problem. Das kann sich ja heute einfach niemand mehr leisten, wenn du keine eigene Familie hast, die sich um dich kümmert. Du kannst es dir nicht leisten, egal wie viel Geld du in deinem Leben verdient hast. Also gut, nee, egal wie viel nicht, aber als normaler 0815 Durchschnitts Eisenhüttenstädter kannst du dir Pflege nicht leisten. Niemals. Geht nicht. musst dein komplettes Erspartes aufbrauchen und du musst irgendwann zum Amt, wenn du lange gepflegt werden musst. Ist Fakt und ist ein gesellschaftliches Problem, weil Pflege so teuer geworden ist und die Pflegekassen einfach nicht nachziehen. Aber anderes Thema. Also, nee, anderes nicht, ja, aber ein Problem dessen, dass natürlich dann Gesellschaft irgendwie versucht, nicht den großen Part zu bedienen, um diese Begleitung oder Hilfe zu ermöglichen, weil die ist ja noch teurer, sondern will versuchen, irgendwie das umzulegen und zu legalisieren, dass Leute sich einfach dann selbst umbringen und das Problem in Anführungszeichen aus dem Weg schaffen.
Ja, aber da muss man natürlich, ich habe das extra vorhin nochmal nachgeschaut, dass ich mein Handy hier liegen. Es gibt ja diese 5 Sterbephasen von dieser Elisabeth Kübler-Ross. Ja, und das fand ich sehr, sehr interessant, weil es gibt ja, die Trauerphasen nennt man das auch manchmal, das wird auch in der Organisationsentwicklung genommen, also wenn jetzt irgendjemand sozusagen macht, wir machen diesen Teil des Unternehmens zu oder so, dann gibt es auch diese Trauerphasen, aber in der Sterbebegleitung ist das sehr, sehr stark, nämlich Verleugnung, also wenn jemand schwer krank wird, Verleugnung, dann Zorn, dann Verhandeln, also man diskutiert, ringt und dann die Depression und schließlich die Akzeptanz und oft auch noch eine Versöhnung.
Ja,
also die meistens Akzeptanz,
mit der Akzeptanz.
Genau, und auch eine Versöhnung natürlich mit Familien oder gewisse Sachen im Leben werden noch
versucht zu regeln.
Genau, und die können auch durcheinander ablaufen. Also du kannst von der Akzeptanz wieder in die Verleugnung rutschen und so weiter.
Du switchst immer mal wieder zurück.
Ja. Genau, aber der Punkt, auf den ich da hinaus will, ist halt, aber da sind wir natürlich schon tief im Christentum drin, das Vertrauen darauf, dass Gott durch alles etwas Gutes entstehen lassen kann.
Auch durch Leid und Schmerzen und die letzte Lebensphase. Dass es alles irgendwie Sinn macht und irgendwie zum Plan gehört. Ja, was für eine Vorstellung. Da gehört ja eine unheimliche Kraft dazu, dass gerade wenn es dann so ist, jetzt drüber zu reden, wo es einem gut geht, ist ja was völlig anderes, als wenn du wirklich in so einer schmerzhaften, leidvollen letzten Phase deines Lebens bist, dann wirklich zu sagen, okay, ich vertraue dir, Herr, dass das jetzt hier so sein soll, das muss doch unglaublich schwer sein. Also völlig nachvollziehbar, dass Leute damit hadern.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das Problem ist halt auch, das habe ich vorhin eigentlich jetzt zu den philosophischen Punkten noch gehört, nämlich der Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft. Wenn ich viele Kinder im Kindergarten oder in der Schule frage, was sie mit dem Tod verbinden, kommt oft Tod von Haustieren und so weiter. Also wie viele Kinder haben schon mal jemanden sterben sehen, haben schon mal jemanden beim Sterben begleitet, haben einen Toten gesehen oder haben jemanden beerdigt und viele waren auch gar nicht dann bei der Beerdigung der Oma oder so dabei.
Finde ich total furchtbar.
Naja, weil es ein Problem ist. Es ist ein großer Teil unseres Lebens, der einfach ausgespart wird.
Weil man versucht, die Kinder irgendwie zu beschützen. Als meine Oma damals gestorben ist, das ist jetzt ein paar Jahre her, da war meine Tochter 4, 5 so in der Drehe und wir haben sie lange gepflegt. Also wir haben wirklich ein paar Monate lang habe ich sie gepflegt und habe meine Tochter hauptsächlich mit hingenommen. Also ich habe versucht, dass sie das als normalen Prozess erlebt. Ich habe ihr auch immer irgendwie versucht zu erklären, was da jetzt passiert und dass wir uns jeden Tag natürlich, verabschiedet man sich ja immer bei seinen Lieben und das ist das, was vielleicht noch dazu passt, dass man natürlich sich bei jedem Abschied immer gewiss sein muss. Es kann immer mal der Letzte sein, aber wenn du in so einer Phase bist, in der letzten Phase deines Lebens, dann ist es ja tatsächlich Realität und dass diese Realität ist schwer auszuhalten. Also es ist unheimlich schwer auszuhalten für gerade die Angehörigen, aber natürlich auch für denjenigen, der da in der Situation ist, zu akzeptieren, da sind wir bei der Akzeptanz, dass jeder Tag oder jede Stunde jetzt meine letzte sein kann. Und das Kindern begreiflich zu machen, ist viel leichter, als es Erwachsenen begreiflich zu machen. Weil Kinder verstehen, das gehört irgendwie dazu. Und für die ist ja generell so dieses, was mir Erwachsene erklären, nehmen Kinder natürlich viel schneller, ja, das ist jetzt halt so. Und ich glaube, viele Eltern oder auch einfach, ja, nicht nur Eltern, viele, die da dann selbst in dem Konflikt sind, sind emotional so in ihrem eigenen Dilemma, dass sie das versuchen, von den Kindern fernzuhalten aus Angst, dass die Kinder traurig werden. Aber Traurigkeit gehört ja auch dazu. Also man darf in jeder Phase des Lebens und vor allem in der letzten darf man traurig sein. Nur weil man sagt, du sollst es nicht selbst dir alles, du solltest dir dieses Leid akzeptieren, dass es zu deinem Leben heißt ja nicht, dass ich nicht traurig sein darf. Natürlich. Du musst sogar traurig sein.
Ja, und auch der Kontrollverlust.
Genau. Also dich ja wirklich in diese
Trauermomente des Kontrollverlusts.
Ja, natürlich, klar. Du kannst da steht da so ein Bär von Mann vor dir, der da zusammenbricht, weil sein Vater gerade gestorben ist oder seine Mutter oder was auch immer. Und du stehst daneben und denkst dir nur so, puh, also da, ja.
Ja, das ist auch natürlich für uns in der Seelsorge natürlich etwas, wo du auch einfach vor deinen eigenen Kontrollverlust gestellt wirst, weil deswegen mache ich so gerne, auch wenn es mir sehr, sehr viel Kraft kostet, Sterbebegleitung oder Begleitung von sehr, sehr schwer Kranken, wenn die Leute dich rufen. Weil es ist unglaublich anstrengend, weil du kannst da nicht kommen und irgendwelche schlauen Sätze von dir geben.
Nee, du kannst nur Podcast da sein. Also du kannst jetzt mit denen in dem Moment keinen Podcast
aufnehmen. Ja, ist auch mein Podcast an, was die Linda sagt. Nee, aber jetzt ohne Scheiß, das ist echt, schwierig, weil du stehst dann einfach daneben und du kannst bestenfalls umarmen, bestenfalls dafür beten. Gebete sind sehr, sehr stark, weil du da auf einmal eine Ebene kommst, wo du auch nichts erklären kannst, aber wo du zumindest jemanden noch in den Bund hineinholen kannst, in dieses Geschehen, der vorher quasi vielleicht vergessen wurde, nämlich Gott. Und du hast natürlich dann immer noch die Stärken der Bibel, ne, dieser Gebete von guten Mächten, wunderbar geborgen, zum Beispiel als Gebet oder dieses, der Herr ist mein Hirte, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ne, oder das Vaterunser oder auch so durchaus Riten, an denen sich Menschen festhalten können. Ich habe oft Leute sterben sehen mit den letzten Worten, keine Ahnung, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, was sie noch singen konnten als kleine Kinder oder Kyrie eleison oder so. Ne? Und das ist, das muss man wirklich sagen, das ist schon ein Riesengeschenk, aber es führt in den Kontrollverlust. Also für mich als Seelsorger bedeutet Trauerarbeit und Sterbebegleitung und Menschen in diesen Trauersituationen zu begleiten, auch immer Kontrollverlust, definitiv.
Ja, weil du die Situation nicht kontrollieren kannst. Du kannst nicht wissen genau, was wann passiert. Und du kannst halt auch nicht wirklich was machen. Also es ist ähnlich wie bei der Geburt, als Mann daneben zu stehen. Du kannst nichts machen, außer da sein und mit aushalten. Und genau das Gleiche ist, wenn du ins Leben kommst so und wenn du aus dem Leben gehst, ist es so. Und du weißt einfach nur, und das ist für mich wirklich nochmal auch so ein Geschenk des Glaubens, dass du Vertrauen haben kannst, es ist dann nicht aus die Maus. Es ist dann eigentlich, geht es dann erst richtig los. So, also das ist so dieses, was jetzt so der Glauben einfach dann mir jetzt im Prinzip auch geschenkt hat, weil ich dann nicht mehr so, also ich glaube, wenn man glauben kann, dass Gott existiert und man glauben kann, dass der Tod nicht das Ende des Lebens ist, nimmt es eine unglaubliche Angst einfach vor dem Sterben.
Genau, und ich glaube, das ist nicht das, jetzt wenn man, das ist, also im Glauben ist es ein Riesengeschenk, also dieses, Gott kann aus allem etwas Gutes machen, bei denen, die Gott lieben, wird er alles zum Guten wenden, diese Tatsache, aber nochmal auch einfach insgesamt rein menschlich betrachtet jetzt, habe ich viele Leute erlebt, die zum Beispiel in der Palliativpflege oder Begleitung tätig sind, die, obwohl sie nicht gläubig sind, eine unglaubliche Tiefe ausstrahlen, weil diese Tiefe des Lebens, vor der wir uns manchmal wegducken, ja, also sprich diese wirkliche auch Tiefe der Trauer, des Leides, des Schmerzes, aber auch Tiefe der Freude, Tiefe der Erfüllung, vor der wir manchmal panikmäßig wegrennen mit Vermeidungsstrategien. Wir leben ja alle, hier ist mein Handy, in der Oberflächlichkeit. Ja, wir flüchten uns in die Oberflächlichkeit, in Belanglosigkeiten. Brauchen wir manchmal als Ablenkung, aber oft auch einfach, um in unsere eigenen Gefühle, Traurigkeiten und Sehnsüchte, Sorgen, Einsamkeiten, auch Gottesbegegnungen zu flüchten. Und das ist natürlich etwas, was in dem Geschenk des Todes wirklich neu aufleuchtet. Da ist eine Tiefe des Lebens, der wir uns als Gesellschaft stellen sollten und die uns, deswegen sagt der heilige Benedikt, täglich den drohenden Tod vor Augen halten. Die Mönche hatten manchmal sogar so einen Totenschädel auf dem Lesepult. Totenschädel neben der Bibel quasi, dass man täglich auf den Tod schaut. Warum? Weil es nämlich uns unterscheidet. Du unterscheidest nämlich, also schenkt uns die Gabe der Unterscheidung. Du unterscheidest nämlich dann, was ist wirklich tragend im Leben und was nicht. Als ich zum Beispiel in Berufungskrisen manchmal war, habe ich mir immer die Frage gestellt, was würde ich im Angesicht meines Todes, wie hätte ich im Angesicht meines Todes entschieden? Und dann ist eigentlich ganz klar, auch in einer Ehekrise, wie würde ich sterben wollen, wenn ich morgen sterbe, wie hätte ich mich entschieden haben wollen? Hätte ich meinen Mann, Frau und Kinder in den Wind gejagt oder hätte ich eigentlich gesagt, das wieder auf in die Wind gejagt, in die Wüste geschickt. In den, ja, keine
Ahnung. Das ist wieder so ein Friede von der Eierkuchenspruch.
Oh Mann. Wer im Glashaus sitzt, muss im Keller auf Klo oder so.
Das ist gut.
Auf jeden Fall
ist ja, es aber so, wie würdest du dich entscheiden, wenn du im Prinzip jetzt, wenn du weißt, es ist dein letzter Tag, würdest du ihn so leben? Das ist ja das, worauf du hinaus willst eigentlich.
Ja, und vor allem auch entscheidet sich manches, was trägt und was nicht.
Ja.
Was eine gute Entscheidung, was keine gute Entscheidung.
Ja. Ja. Ich wollte eigentlich eine Frage fragen.
Sprachlos. Das ist die eigentliche Sensation an diesem Podcast. Haben wir noch ein paar Minuten.
Ja, wir können noch ein bisschen. Ich habe noch eigentlich auch eine Frage gehabt, die jetzt aber nicht mehr dazu passt, aber ist jetzt halt dann einfach so.
Das hatte ich ja noch nie gestört.
Es gibt ja in der Palliativbegleitung oder in der Sterbebegleitung, Sterbehilfe, wie wir es auch immer jetzt nennen, gibt es ja Sachen.
Die echte Sterbehilfe, die echte ist die Palliativmedizin.
Jetzt, genau, richtig. So, und in der hast du vorhin schon so ähnlich gesagt. Aber jedenfalls gibt es ja da Mittel und Wege, um das Leid am Ende des Lebens zu lindern.
Ja.
Und das ist ja in Ordnung. Also
zu lindern.
Quasi, dein Leid wird immer gelindert.
Ja. Ja, das heißt aber manchmal potenzieren. Gut, aber es ist nicht das
ja,
Thema.
Ja, nein. Also, keine Ahnung, oft ist es ja so, dass den Leuten am Ende ihres Lebens eigentlich nur alles so schwer fällt und dieser ganze Prozess nur so schwer ist, weil du irgendwelche Symptome hast, weil du Atemnot hast, weil du Schmerzen hast, weil du Krämpfe hast, was auch immer zu diesem Leid dazugehört. Und diese ganzen Sachen kann man ja ausschalten, lindern.
Naja,
also schon.
Ja, aber man muss auch wirklich ehrlicherweise dazu sagen, ich habe höchsten Respekt vor dem Sterben. Ich habe, glaube ich, man muss immer aufpassen mit solchen Aussagen, wenn man dann davor steht, dann schaut es vielleicht anders aus. Vor dem Tod habe ich, glaube ich, also aktuell gar keine Angst, ja. Wovor ich wirklich höchsten Respekt habe, ist dieses Wiederkindwerden, ne? Wie du es vorhin gesagt hast, man ist angewiesen bei der Geburt. Auch die Frau ist ja in gewisser Weise angewiesen auf dann, dass die um sie herum sind. Mhm. Das passiert ja dann auch, ist ja nicht wirklich eine aktive Entscheidung in dem Moment.
Du kannst es nicht verhindern.
Genau. Und dann, ist es irgendwie so, dass man wieder zurückkehrt, wie man aus dem Schoß seiner Mutter nackt herauskommt und absolut bedürftig, so kehrt man auch in den Schoß Gottes irgendwie oft absolut nackt und bedürftig wieder zurück. Und davor habe ich als jemand, der dann durchaus oft sehr versucht, über seine Agilität oder über sein Tun sich zu leider auch zu definieren manchmal, aber auch sich irgendwie Ausgleich zu schaffen, höchsten Respekt. Mhm. Also machen wir uns nichts vor, mir den Hintern abputzen lassen zu müssen oder oh, das, ich sage es jetzt mal so hart, wie es ist, damit man es einfach plötzlich, das Thema Katheter, das Thema Pflege oder Pflegefall, puh, also ja. Machen wir uns nichts vor. Da kann ich auch jeden verstehen, wenn er dann dort liegt und absolut in Schmerzen und Schwierigkeiten, dass der dann sagt, ich möchte eigentlich nicht mehr, das verstehe ich vollkommen, aber ich muss auch dann einfach klar sagen, das Umbringen ist nicht die Lösung, ne?
Ja.
Weil auch darin, wenn Gott mir das schickt, bitte ich darum, dass ich das gut annehmen kann und dass er auch dadurch was wirken kann in meinem Leben. Und wenn ich das brauche, bitte Heiland, hoffentlich brauche ich es nicht, dann wird es schon so gut sein.
Ja. Ah. Also das, was ich vorhin gemeint habe, da dein Vertrauen zu haben und dann liegst du da 10 Jahre in so einem Bett und wirst gepflegt, ist bestimmt ziemlich hart und will ich gar nicht kleinreden, im Gegenteil. Aber oft ist es ja so, dass bei diesem Thema, ich beende jetzt mein Leben, das noch gar nicht so ist. Also, dass du nicht schon 10 Jahre da gelegen hast in so einer Pflegesituation. Denn statistisch gesehen tatsächlich ist es wirklich so, dass die meisten das vorher beenden. Also wenn es um dieses richtig Sterbehilfe hier, was haben wir, wie heißt es, Freitod wählen? Also Suizid. Wirklich Suizid?
Nennen wir es
einfach Suizid. Aber statistisch gesehen ist es zwei unterschiedliche Dinge. Also Suizid und dieses Sterbeding sind...
Ärztlich assistiertes
Suizid. Ja, sind anders aufgeführt und die Suizidrate ist gesunken, nachdem, in den Ländern zumindest, nachdem dies legalisiert wurde, dieser ärztlich assistierte Suizid. Das heißt, quasi die sich sonst selbst umgebracht haben, sind dann einfach zum Arzt gegangen, so anders betrachtet. Und das ist ja aber das Problem, dass dann eigentlich nicht aufgeklärt wurde, ich kann deine Leiden lindern, sondern ja hier, Rezept, bring dich um. Und das ist ja das eigentliche Problem, worüber wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben, aber auch nicht mehr so viel Zeit haben, darüber zu sprechen. Dass einfach die Aufklärung, genauso wie beim Thema Abtreibung und bei anderen brisanten Themen, einfach nicht genug aufgeklärt wird, die betreffenden Personen, was anders möglich wäre.
Naja, es ist halt, man schafft ein Problem aus der Welt, ja. Und das Problem ist in dem Fall der Mensch scheinbar, weil dann ist das Problem gelöst, in Anführungsstrichen. Ja. Und das natürlich, aber ich kann natürlich, bedeutet die solche Gedanken haben, sich selbst zu also Suizid zu begehen, das ist natürlich sauhart, auch für die Familien, auch die Aggressionen, die dahinter stecken, auch das an Schmerz, an Leid und so weiter. Und ich kann verstehen, das muss ich wirklich sagen, ich kann verstehen, dass man irgendwie dann diese einfache Lösung sucht.
Ja, klar.
Problem gelöst, aus der Welt geschafft. Als Christen wissen wir, dass das nicht aus der Welt geschafft ist, sondern dass du dann vor Gott stehst.
Ja, und dich dann erst rechtfertigen musst.
Ja, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch, dass wir auch menschlich gesehen, jetzt ohne den Glauben nochmal einfach so, dass wir auch da eigentlich merken, es ist was krumm, wenn wir denken, der Mensch ist jetzt das Problem oder der leidende Mensch ist das Problem und das Problem in Anführungsstrichen ist gelöst, wenn der jetzt aus der Welt geschafft ist. Ja.
Ja.
Und nochmal, wir vergessen damit im Leid halt auch die größten Tiefen unseres Lebens, ja. Diese melancholischen Tiefen unseres Lebens. Und ich sag das nicht, banal oder einfach nur irgendwie leichtsinnig, weil ich erlebe das ja auch, wie Menschen leiden können und wie das auch schwer ist, wenn jemand sein Leben nicht annehmen kann und so weiter und so fort. Aber es ist halt nicht die Lösung, ja, des Problems, sondern die Lösung des Problems ist, anderweitig anzugehen. Ja. Und im Christentum haben wir die Lösung des Problems halt im Kreuz. Und das ist keine billige Lösung, sondern das heißt, wir müssen im Kreuz und im Leid auch immer wieder versuchen, den Herrn da herauszuglauben. Zu erleben. Das ist ein schöner Schlusssatz.
Ja, aber vielleicht kann man zum Schluss noch ganz kurz, wenn ich jetzt in so einer Phase bin, wie kann ich mir helfen lassen?
Also Seelsorge, A. B. Medizin. Also das ist definitiv. Antidepressiva, auch psychologische Hilfe. Vor allem aber auch eine Kombination aus Menschen, die einem es gut mit einem meinen und einen stetig begleiten, ja, die einem eine liebevolle Umgebung geben. Und wenn es bei manchen angemessen ist, jetzt die psychische Probleme haben, da kann auch wirklich so ein guter Ausgleich zwischen Arbeit, Gebet und festen Strukturen und liebevollen Personen sehr helfen. Wenn es jetzt Menschen am Ende des Lebens sind, bitte nicht die einfachen Lösungen suchen, sondern sich neu diesem Gott doch in die Arme werfen, der selber gelitten hat bis zum Tod. Ja,
schön. Beten wir noch zum Abschluss.
Vater, allmächtiger Gott, ich danke dir für das Geschenk des Lebens. Ich bitte dich für alle, die ringen mit dem Tod, mit schweren Krankheiten. Herr, ich möchte es nicht leicht reden, ich möchte einfach nur, dass sie dich erleben, deine Gegenwart. Um mehr geht's nicht. Ich bitte dich, dass du jetzt zu ihnen kommst und sie behütest. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gott liebt euch.